Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Journalist Harald Jähner hat ein Buch geschrieben über die unmittelbare Nachkriegszeit, über die Jahre zwischen 1945 und 1955. Teile des Landes waren zerstört, die Bevölkerung zerstreut, viele hatten Hab und Gut verloren, viele ihre Heimat und fast alle hatten verdrängt, was sie in den 12 Jahren des Nazi-Regimes getan oder zugelassen hatten. Über die frühen Nachkriegsjahre habe ich mit dem Autor Jähner gesprochen. Und zunächst habe ich ihn gefragt, wie es kommt, dass diese Zeit so unter dem Radar der Historiker geblieben ist.
Das liegt daran, dass unsere Geschichte immer noch im Wesentlichen als Nationalgeschichte geschrieben ist. Das heißt, man orientiert sich an Parlamentsbeschlüssen, an Kabinettsdebatten und dergleichen mehr. Und da Deutschland von 45 bis 49 kein souveräner Staat war, sondern regiert von 4 Besatzungsmächten, hat es so eine nationalgeschichtlich orientierte Geschichtswissenschaft schwer. Und deshalb blieb eigentlich nur noch das Alltagsleben und die Sozialgeschichte so, die sich darum gekümmert hat. Und dann ging es allerdings immer nur um das Elend in der Regel und nicht um so eine komplexe Geschichtsbetrachtung, wie ich sie in meinem Buch versuche. Also wo es sowohl um Kultur geht, als auch ums Aufräumen der Trümmer, um Hunger, um Plündern und dergleichen mehr.
Was Sie auch mit einer Mischung aus Ratlosigkeit und mit Erstaunen schildern, die Verbrechen des Holocaust, die haben die Nachkriegsdeutschen einfach hinter sich gelassen. Wie ging das?
Ja, da waren vor allen Dingen die Alliierten sehr verblüfft. Die hatten nämlich damit gerechnet, dass es nach der Besetzung auch noch einen gewaltsamen Widerstand gibt. Sehr, sehr intensiv. Die Deutschen hatten ja bis zum Schluss absolut fanatisch gekämpft, hatten noch ihre Greise und Kinder im Volkssturm opfern wollen. Und man hatte natürlich mit einem langen Partisanenkampf gerechnet. Nichts davon war zu spüren. Es war so, als hätten die Deutschen die Begeisterung für das NS-Regime mit einem Schlag von sich gestreift. Und ein Grund dafür liegt natürlich daran, dass in der letzten Kriegsphase das NS-Regime so das wahre Gesicht auch gegenüber den willigen Deutschen, die vorher sehr, sehr loyal waren, gezeigt hatte. Und so konnten sie sich nach dem Krieg als Opfer fühlen. Also die Deutschen sagten immer, wir sind Hitlers erste Opfer. Und damit drängten sie also die richtigen Opfer in den Hintergrund.
Die Nachkriegsdeutschen hatten also ihre Begeisterung fürs Regime von sich gestreift, aber zugleich auch alles Gefühl von Schuld oder von Verantwortung.
Genau, weil sie sich eben als Opfer fühlten, als Opfer gerierten. Es gibt zahllose Sätze, nie ist ein Volk derart in den Mahlstrom der Geschichte geraten wie unseres und dergleichen. Die waren ja durchaus eloquent. Man stellt sich das Verdrängen immer so als einen verstockten, stummen Vorgang vor. So war es aber nicht. Es wurde ungeheuer viel geredet darüber, wie man auf Hitler reingefallen ist, wie man zum Opfer so einer quasi wie von Drogen wurde, wie man sich selbst berauscht hat. Und dafür hat man sich auch geschämt. Aber über die Juden wurde so gut wie nie geredet. Es gab natürlich einige wie Karl Jaspers, der über den Judenmord sprach, aber das waren sehr, sehr wenige. Über den Verbrechen an den Juden lag eine unendliche Scham, muss man fast sagen. Also ich glaube, ich konzidiere einem Teil dieser Deutschen, die darüber nicht sprechen wollten, zumindest, dass sie sich im Allerinnersten irgendwie geschämt haben. Aber offen darüber geredet haben die Allerwenigsten.
Manche Wahrnehmungen, die Sie beschreiben, gerade in diesen frühen Jahren, die sind schon sehr befremdlich. Wenn Sie beschreiben, wie Künstler Ästhetik in den Ruinen zerbombter Städte entdecken oder Architekten begeistert sind über die freien Flächen, die man jetzt wieder bebauen kann. Ja. Also wenn Sie sowas beschreiben, da ist man schon irritiert und fragt sich, was sind das für Menschen?
Das hat mich auch immer wirklich irritiert, diese Mischung aus Sensibilität und Abgebrühtheit. Da laufen Kunsthistoriker und kunstbegeisterte Menschen durch Köln und berauschen sich daran, dass diese ausgeglühten Kirchen nun im Grunde genommen viel schöner wirken als vorher, weil der ganze Zierat, so sagen sie, der sich da über die Jahrhunderte angehäuft hat, also dieser verschnörkelte Bewurf, ist so ein typischer Ausdruck, dass der jetzt weg ist und der ursprüngliche gotische Baugedanke so zum Ausdruck kommt, in diesen rausgeschwärzten Kirchen mit diesen eingestürzten Dächern.
Und, wie erklärte sich das? Sie sagten, das kommt schon sehr abgebrüht rüber. Wie erklärte sich so eine Haltung?
Die hatten natürlich einerseits viel erlebt und die suchten andererseits Sinn. Es war so eine geradezu manische Suche in diesem ganzen Chaos, in dieser wirklich entsetzlichen Anarchie und enormen Verlusten, die Menschen erlitten hatten, so einen Sinn zu spüren. Und da sahen viele, also auch von den nachdenklicheren Menschen, diese Trümmer so als wie so ein Gottesurteil. Und das erschien ihnen dann in gewisser Weise als gerecht. Und viele empfanden diese Trümmer dann tatsächlich auch als schön.
Was psychologisch leichter nachvollziehbar ist, das ist Ihre Beschreibung, dass es eine wilde Lust in diesen Nachkriegsjahren, den frühen zumal, gab, sich zu amüsieren, diese Tanzlokale, die wie Pilze aus dem Boden schossen. Also nach dem Panorama, das Sie malen, war beileibe nicht alles nur Elend in diesen frühen Jahren.
Nein, ganz im Gegenteil. Das Elend war eng verschwistert mit der Freude am Leben. Das lag einfach daran, dass man entronnen war, den Schrecken, dem Krieg, und dass man auch nicht wusste, ob man die nächsten 2 Wochen noch überleben wird. Das war ja auch nach dem Krieg noch eine sehr, sehr unsichere Zeit. Und umso mehr genoss man die Tage, in denen man am Leben war. Hinzu kommt, dass man versprengt war. Viele Leute waren zumindest nicht dort, wo sie hingehörten, hatten alles verloren, waren ganz woanders gelandet und suchten nun neue Menschen. Also man braucht einander sehr und man braucht auch neue Partner oder andere Partner. Man tat sich in wilden Wohngemeinschaften zusammen. Und was wir früher die wilde Liebe nannten und worauf die 68er so stolz waren, das gab es 1945 schon einmal.
Wann wurde es denn wieder spießiger? Wann ging das Ganze denn über in die bleierne Zeit, als die uns die 50er Jahre ja eher bekannt sind?
Ja, das kann man statistisch ablesen an den Heiratszahlen. 47 gibt es eine gewaltige Heiratswelle. Die hängt zusammen mit den Enttäuschungen über die Männer, die aus dem Krieg zurückkehren, und umgekehrt über die Enttäuschungen der Männer den Frauen gegenüber. Diese hatten sich einfach auseinandergelebt und die Männer waren auch in einem schrecklichen Zustand. Als Desaster nach Hause gekommen und waren eine zusätzliche Belastung zu den Schwierigkeiten, die Frauen sowieso zu meistern hatten. Dann gibt es eine Heiratswelle 1948, die man als geradezu panisch bezeichnen muss. Also es ist wirklich ein ganz großer Ausschlag nach oben. Und das hängt zusammen mit etwas, was man damals Frauenüberschuss nannte. Das ist so ein Gespenst, das geisterte durch die Presse und vor allem durch die Frauenpresse, durch die Frauenzeitschriften. Frauenüberschuss heißt, es gab eben tatsächlich viel mehr Frauen als Männer. Man sagte immer 6:1, das ist eine vollkommen übertriebene Zahl, also 6 Frauen auf einen Mann. Aber wenn man die Heiratswegen, die interessanten, erotisch interessanten Jahrgänge betrachtet, dann kommt das zum Teil annähernd hin. Durch die ständige Reden auch über den Männermangel bekamen viele Frauen so eine regelrechte Torschlusspanik. Also die hatten diese 3 Jahre mit relativ großen Anstrengungen, natürlich mit großen Ängsten, aber auch mit großem Spaß und einer großen Solidarität durchlebt und hatten jetzt aber keine Lust, diese ganze neue Wiederaufbauzeit auch alleine zuzubringen und suchten unbedingt einen Partner. Und dann kommt diese, wenn sie einen hatten, diese Abschottung, wenn sie einen gefunden hatten, diese Abschottung der kleinen Familie, also diesen extremen Rückzug ins Innere und ins Kleine, wonach beide sich sehnten, also die Männer wie die Frauen. Dann begann das Abdrängen der Frauen aus den Berufen. Die hatten ja während des Krieges viele männliche Tätigkeiten übernommen. Im öffentlichen Dienst gab es sogar streckenweise ein Verbot des Doppelverdienens. Da wurden die Frauen im öffentlichen Dienst, wenn die Männer eine Arbeit gefunden hatten, einfach entlassen. Und dann begann diese Verfestigung ins Familiäre.
Nun sind ja diese anarchischen Jahre, dieser Tanz über den Trümmern, all das ist ja längst nicht so präsent im allgemeinen Gedächtnis wie die Vorstellung von sehr geordneten 50ern mit heilen Familien im Opel Kapitän, mit dem alleinverdienenden Familienoberhaupt am Steuer. Ein Bild, das ja, wenn man weit genug nach rechts rutscht, auch als Vorbild, als positiver Gegenentwurf gesehen wird. Gab es diesen positiven Gegenentwurf überhaupt oder ist das eine Fiktion?
Das ist in weiten Teilen eine Fiktion. Also es gab, wie gesagt, diesen Zug ins Private, aber in Wirklichkeit waren die 50er Jahre doch auch wesentlich lebendiger, auch wesentlich kritischer, als das dann die Nachwelt gemalt hat. Ich habe im Grunde genommen angefangen mit der Arbeit an diesem Buch aufgrund eines Misstrauens, was ich gegenüber diesem Bild der 50er Jahre hatte. Denken Sie an dieses Design, also an den Nierentisch, an diese Nähe des Gebrauchsdesigns zur abstrakten Kunst. Dieser Nierentisch mit seinen spielerigen Beinen wirkt ja so ein bisschen fast wie so eine Travestie eines Tisches. Und es steht ja auch noch in diesen Schüchen aus Messing. Das ist die Antwort auf den Reichskanzleistil, wie man ihn nannte, also auf diesen wuchtigen NS-Stil. Das hat auch im Verbund mit diesen Pastellfarben
Sie werden geradezu schwärmerisch an der Stelle. Also als restauratives Vorbild dienen die 50er gerade nicht.
Nein, sie sind konfliktreich. Es gab diese extrem muffigen, reaktionären, hochmütigen Kräfte natürlich.
Es gab die weiterwirkenden Nazis, um auch das gerade noch zu sagen.
Ja, natürlich. Es gab diese entsetzlich erschreckende Integration der alten NS-Spitzen und der bürokratischen Massen des NS-Regimes in die Bundesrepublik. Es ist schon ein ziemliches Wunder und großes Glück, dass es gelungen ist, diese Leute zu integrieren und trotzdem Stück für Stück also zu demokratisieren. Also die Entnazifizierung dieser Massen von Menschen, die ist eben doch in größerem Maße gelungen, als man das so glaubt. Die Entnazifizierung wird ja immer klein geredet, aber es gab viele Deutsche, die versuchten schon, diesen inneren Nazi in sich loszuwerden. Mhm. Also wie der Dichter Wolf Dietrich Schnurre sagt, ich spüre noch immer diesen Muschkoten in mir, also diesen Diener, der immer die Hacken zusammenschlägt, wenn ein Höhergestellter sich ihm nähert. Also das haben schon viele Deutsche gespürt. Also das haben sie ihren Kindern gegenüber nicht so zugegeben, aber in vielen Momenten spürt man das dann doch.